Irgendetwas zwischen 14 und 17 Runden sind gespielt in der Super League. Der Sportchef von GC merkt nach einem halben Jahr, dass es ihm doch keinen Spass macht, ständig neue Leihspieler von Wolverhampton am Flughafen abzuholen. Der Heinz Lindner übernimmt beim FCB nach Spielschluss, was der Ciriakos Forza vielleicht einmal vor dem Spiel probieren sollte, taktische Anweisungen. Der Lawrence Attisigi überlegt sich heute noch, was er hier genau probiert hat, zu fangen in seinem eigenen Strafraum. Der Ball war es nicht. Und wir fragen uns, wie geht es eigentlich im FC St. Gallen? Ist der Tim Klose vielleicht gar nicht der perfekte Außenverteidiger? Und hat irgendjemand weniger Ahnung vom Videoschiedsrichter als wir von der dritten Halbzeit? Und damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit im Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde, wie ich finde. Ich begrüße in Zürich nach langer, langer Abwesenheit den Thomas Schifferle. Thomas, dürfen wir davon ausgehen, dass du als Blerim Cemaili von der dritten Halbzeit den Podcast wieder auf Vordermann bringst?
Es kommt darauf an, ob ich meine Anweisungen endlich mal befolge. Dann kommt alles gut.
Gut, wir probieren es.
Ich bin etwa gleich fit wie der Blerim.
Das heisst, der Podcast geht 80 Minuten.
Ich könnte es davon halten, von dieser Aussage, was er will.
Dann ist bei uns der Kai Foser, der einzige Fußball-Podcaster von der Schweiz mit Champions-League-Erfahrung. Kai, für dich habe ich eine Frage vom Herrn Jebiko, der gerne wissen will, ob man sich als Profifußballer eigentlich manchmal ein bisschen schämen, wenn man sich im Nachhinein so sieht bei einer Rudelbildung.
Ach, schwierig, ich bin wenig in so Rudelbildungen involviert gewesen, so wie ich mich kann erinnern. Aber es gibt sicher die ein oder andere Szene, wo man sich im Nachhinein dafür schämt, ja. Aber das ist auch als Podcaster so. Also, es wird nicht anders.
Und schließlich sitzt in Bern der Dominik Wiemann. Dominik, schlafst du eigentlich im Moment in schwarz-blauer Bettwäsche oder ist es blau-schwarz? Kann man das nie merken?
Also, es ist ja Nerazzurri, du spielst ja auf das an. Also, genau, es wäre schwarz-blau. Aber also, so ein Typ bin ich nie gesehen. Nein, die ist grün, so militärgrün, wobei das hat überhaupt nicht irgendwie etwas damit zu tun mit meiner.
Deiner Militäraffinität.
Genau. Von dem her einfach eine schöne Farbe ist.
Gut, lasst uns doch einsteigen mit etwas, das ganz viele Leute aufgeregt hat an unserer letzten Sendung. Wir haben ja so am Schluss noch eigentlich per Excuse den Penalty vom Spiel St. Gallen gegen Lugano durchgenommen. Es ist eigentlich mehr darum gegangen, dass Lukas Görtler sich auf Instagram darüber ausgelassen hat. Und nachher haben die Mails auch von innen schwappen und die Insta-Nachrichten und der Hans-Peter, der Stefan und ganze Haufen mehr haben sich gemeldet und haben gesagt, da darf doch der Videoschiedsrichter nicht eingreifen. Und der Blog Senf, also wo auch ein ganz tolles Fansein rausgibt, ich glaube, es kommt jetzt gerade eine extra oder eine Ausgabe über die leeren Stadien raus, die haben dann sogar beim Daniel Wermelinger angerufen, dem Schiedsrichterchef, und der hat dann zugegeben, dass der VAR hier hat nicht eingreifen durfte. Also, wer nicht St. Galler ist, wird es nicht mehr in Erinnerung haben. Der Tim Staubli läuft dem Roman Matschek hinten übers Bein und der Kai Foser hat gesagt, klarer Penalty. Und ich habe dann irgendwann mal davon zurückgeschrieben, ich komme einfach gar nicht mehr raus. Weil der Wermelinger sagt, Senf, dass nicht der VAR auf Penalty entschieden hat, sondern der Schiedsrichter selber. Und dass der Schiedsrichter die Berührung nicht gesehen hat. Aber, und jetzt Zitat, im Debriefing nach dem Spiel, unter anderem mit Videoassistent Alain Bieri, der seinen Fehler bedauerte, kamen wir zum Schluss, dass hier trotz der Tatsache, dass der Schiedsrichter die Berührung nicht gesehen hat, eine Intervention nicht angebracht war. Es ist zwar technisch ein Vergehen, der Entscheid, das Spiel laufen zu lassen, war aber nicht in dem Sinne klar und offensichtlich falsch. Kai.
Ja, also da komme ich jetzt wirklich langsam auch nicht mehr draus. In meiner Sicht ist es doch so, dass man genau bei so entscheidenden Szenen sollte zulassen, dass der Videoschiedsrichter eingreift, wenn auf den Bildern klar ersichtlich ist, dass es in dem Fall ein Foul ist oder in einem anderen Fall kein Foul ist oder ein Offside ist oder nicht. Und auf den Bildern sieht man ganz klar, wie ich das schon letztes Mal gesagt habe, dass eine Berührung stattfindet und dementsprechend ist es doch einfach ein Foul.
Thomas, kannst du uns vielleicht helfen? Du relaxed aus den Ferien.
Völlig relaxed, selbstverständlich. Weil Zürich ist also schön im Winter. Nein. es hat nachher drei Tage später einen Zwischenfall gegeben, FCZ gegen Vaduz. der Dumbia, der, jetzt muss ich mal vor, wie heisst er zum Vornamen?
Usman.
Usman, Usman. Es gibt so viel Dumbia, aber es ist der Usman. Er haut einem, ist, oh nein, es war der Tosin, gewesen, Entschuldigung. Es ist
genau,
der
Tosin, es ist der Aygun Tosin gewesen, genau.
Genau, wo ein Faduz ganz, ganz klar in die Beine geht. Und es gibt ja keine Penalty. Und dort habe ich für mich gedacht, aha, jetzt sind schon verunsichert, 3 Tage nach dem Zwischenfall in St. Gallen. Und gestern bei Basel gegen Lugano, der Padula reist einen von Lugano um, der Guerrero. Ganz, also für mich ganz, ganz klar, 2 Meter vor dem Goal. Und dort greift der VAR auch nicht ein. Und das ist für mich ganz klare Konsequenz aus dem Entscheid in St. Gallen, wo ich anders als der Kai als Fehlentscheid anschaue, weil das einfach nie und nimmer ein Penalty ist. Also man sieht einfach, sie sind sehr, sehr schnell zu verunsichern, wenn es ums Eingreifen geht. Das ist für mich die Lehre aus dieser kleinen Episode von St. Gallen gegen Lugano. Aber das sind die Schweizer nicht allein. Das kann man in Deutschland fast Wochenende für Wochenende genau so gleich verfolgen.
Aber wieso findest du es denn nie und nimmer ein Penalty?
Weil 0,000 Absicht dahinter ist vom Staubli.
Ja, aber das spielt doch keine Rolle. Ich meine, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, weiss, dass als Verteidiger, wenn einer den Körper zwischen Ball und Gegner stellt, dass man dann vorsichtig sein muss und nicht einfach weiter in die Beine rennen kann. Oder? Und das macht natürlich den Matschek dort gut und clever. Aber dementsprechend schlecht verteidigt ist es halt auch dann vom Staubli, glaube ich, wo dann halt die Situation muss erkennen, dass er keine Chance hat auf den Ball, dass er von der falschen Seite kommt, dass er einfach muss abbremsen und den Spieler lassen.
Wenn du dort keinen Foul pfeifst, dann machst du keinen Fehler als Schiedsrichter. Und darum darf der Schiedsrichter nicht eingreifen. Also der VAR, aus meiner Sicht.
Du machst eben einen grossen Fehler, weil so ein Foul wird auch im Mittelfeld abpfiffen. Es wird überall auf dem Platz abpfiffen. Jeder Verteidiger weiß das. Jeder Spieler, der selber mal Fußball gespielt hat, weiß, dass wenn man einen hinten in die Beine rennt und ihn trifft und ihn so behindert am Weiterspielen, ist das einfach ein Foul, egal was auf dem Platz ist. Und in dieser Situation kann der Match ganz klar nach einem Weiterlaufen und den Ball in die Mitte spielen und es gibt eine Top-Chance. Und da habe ich manchmal einfach Mühe, wenn man nachher einen Schiedsrichter attackiert, obwohl eigentlich der Fehler beim St. Galler liegt. Er muss dort einfach gar nicht so in den Zweikampf hineingehen, hat sowieso keine Chance auf den Ball, kommt von der falschen Seite, macht einen Stellungsfehler, will dann irgendwie wieder gut machen und macht nachher ein Foul.
Ich finde, es ist eine schöne Überleitung zu St. Gallen gegen FCZ, und zwar Stichwörter Stellungsfehler, falsche Seite. Lass uns doch gerade in das Spiel einsteigen.
Der Sigi macht einen Fehler, aber der hat jetzt schon, ich weiß nicht wie viele Spiele, haben wir schon die Punkte wegen ihm geholt. Also da ganz klar geht da kein Vorwurf an irgendeinen. Und so ist Fußball, ist ein Fehlerspiel und wir haben heute mehr Fehler gemacht als der Gegner.
Lukas Görtler tut den Match, wo St. Gallen 2-0 in Führung geht innerhalb von 10 Minuten und dann noch in der ersten Halbzeit 2-3 verliert. Eigentlich sehr schön zusammenfassen. Fußball ist ein Fehlerspiel, Dominik. Wie viele Fehler hast du gesehen in dieser ersten Halbzeit?
Also mehr oder weniger bei jedem Goal. Also es sind mindestens 5, dann kann man es auch noch mal 2 rechnen. Oder? Also da ist man schon etwa bei 10.
Thomas, aber es hat Spass gemacht. Also ich bin abgesessen, ich habe noch Monika von der Sonntagszeitung, die produziert hat, am Ohr gehabt, wo es schon das erste Goal gefallen ist, was um Textlänge gegangen ist.
Also die erste Halbzeit ist höchst unterhaltsam gewesen, ist sehr, sehr ein engagiertes, wechselvolles Spiel gewesen, mit einem FCZ, der am Anfang 0,0 stattgefunden hat und mit St. Gallen, der nachher wirklich sich sehr blöd angestellt hat, also angefangen bei dem Penalty-Foul vom Fazli gegen den Sissey, dann eben der Fehler vom Ati Zigi, wo der Böhle, wo er sonst ja, im Schlaf 1000 Mal hebt oder 100'000 Mal fallen lässt, weil er wahrscheinlich schon im Kopf Gedanken schon hat, wo er den Ball will hinspielen. Ja, und dann das dritte Goal, ja, da könnte man jetzt wieder darüber diskutieren, gell, du kriegst ein Foul an Dua vorher, wo der zum Ballverlust führt. Aber St. Gallen hat sich schon sehr, sehr blöd angestellt und in der zweiten Halbzeit hast du dann schon gemerkt, Zürich macht nicht mehr wahnsinnig viel, haben möglicherweise auch nicht mehr Beine gehabt dazu, um wahnsinnig viel zu machen. Und St. Gallen ist schon sehr erschreckend, ist das gewesen, sehr, sehr wenig eingefallen, bis gar nichts. Also ich glaube, der Brecher hat nicht den Böhlen müssen heben. Also das war eine ganz, ganz schwache zweite Halbzeit von St. Gallen, wo wir als Peter Zeidler und Verantwortliche zu denken gäbe.
Ja, ist gut zusammengefasst. Natürlich muss man auch sagen, dass der FCZ in der zweiten Halbzeit wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Das können sie mittlerweile einfach im Block verteidigen, fighten, was man in der Vergangenheit nicht immer so von ihnen gesehen hat. Und das ist dann nachher natürlich auch ihr Spiel, wo sie dann einfach schnell umschalten können. Es sind so x Chancen noch gekommen. Der Sisse, der eine riesige Chance vergibt. Ja, wirklich super Reaktion vom FCZ, wobei St. Gallen sie natürlich total eingeladen hat. Und ich habe einfach das Gefühl, dass St. Gallen hadert momentan mit vielem, nur vielleicht ein bisschen zu wenig mit sich selber. Sie sollten vielleicht wirklich ein bisschen versuchen, ihre Fehler versuchen abzustellen und nicht auf Fehler von Schiedsrichter rumzutrampen die ganze Zeit. Und sich wieder auf ihre Stärken berufen und wieder dort anknüpfen, wo sie mal aufgehört haben. Anfangs Winter, und dann wird das schon wieder gut kommen. Aber das ist für mich immer ein Zeichen, wenn man überall Schuldige sucht und Ausreden sucht und nachher aber die Leistung nachher nicht auf den Platz bringen. Dass da etwas vielleicht wieder muss ändern in der Mentalität.
Also was schon jetzt ist, in der zweiten Halbzeit die absolute Hilflosigkeit gegen, also wenn der FCZ so steht, dann ist es mühsam, gegen ihn zu spielen. Das ist klar. Der tiefe Block, den können sie unter dem Rizzo, den haben sie gut eingeübt. Aber es passiert schon wahnsinnig wenig. Und der Peter Zeidler hat eigentlich die ganze Offensive ausgewechselt und man hat eigentlich keine grosse Steigerung irgendwie können feststellen. Also sie haben dann zwar immer den Ball gehabt, aber passiert ist nichts. Und sie haben ganz viele Spieler, die irgendwie in Unterform sind. Also der Quintilla hat nicht gut gespielt, habe ich gefunden. Der Ruiz hat fast nicht stattgefunden. Irgendwie bringen sie auch den Gegner gar nicht so unter Druck, oder? Also in der zweiten Halbzeit. Sie haben ja gar nicht so die Pressing-Situationen. Zürich hat auch immer wieder hinten raus spielen können. Und jetzt haben sie 6 Spiele und nur einen Sieg. Ist das schon irgendwie eine Krise oder ist das halt einfach die...
Ja, ich meine, man darf nicht ganz überrascht sein, wenn St. Gallen einmal die Saison nicht so gut geht. Also das hat natürlich mit der grundsätzlichen Spielanlage zu tun von dieser Mannschaft, von dem Trainer, dass man immer agieren, dass man immer voll drauf geht, dass man ein sehr körperliches Spiel spielt, dass man ein schnelles Spiel will spielen, das kostet Kraft. Das ist mal das eine. Und die Kraft kannst du möglicherweise halt 90 Minuten auf den Platz bringen, wenn du jeden dritten Tag gefordert bist, wenn du wieder mal 10 Tage in eine Quarantäne musst, wie das St. Gallen den Januar auch schon hat müssen. Nein, nicht den Januar, im Dezember. Das sind alles Hinderungsgründe. Und dann kommt natürlich halt einfach in Gottes Namen dazu, dass die Mannschaft nicht mehr gleich gut besetzt ist wie in der letzten Saison. Und dann gibt es noch einen dritten Grund. Also abgesehen von dem, sind der Abgang von einem Heftig spürt man vielleicht halt gleich ein bisschen mehr, als ich das auch gedacht habe. Demirovic und Eiten, die sind diskussionslos. Und was man halt dann als Drittes muss sagen, ist, sie sind letzte Saison halt schon an der absolut obersten Limite gelaufen. Also besser als letzte Saison können sie gar nicht spielen. Also und darum kann es gar nicht überraschen, dass St. Gallen, aus meiner Sicht, dass St. Gallen Probleme hat. Ich glaube, sie haben das selber auch erwartet, dass sie mal die Probleme hätten bekommen. Das ist kein Trost, aber es ist eine Tatsache.
Was mir auch aufgefallen ist, ich weiß jetzt, wie viel mal das jetzt in dieser Saison in St. Gallen war, was für eine Wirkung der Peter Zeidler auf den Trainer vom Gegner kann haben. Der Massimo Rizzo, der ja bis jetzt sich eigentlich so als Model für Schlafpillenwerbung probiert hat zu präsentieren, ist also völlig durchgestartet und hat minutenlang mit dem Peter Zeidler gekifflet und ist fast übermarschiert und hat sich also kaum mögen beruhigen. Ich habe leider nicht genau mitbekommen, obwohl es ja so still ist in den Stadien, nicht genau mitbekommen, was es, also doch, ich weiß, um was es gegangen ist. Es war ein Zweikampf zwischen dem Blair Mjemaili und dem Lukas Görtler im Zentrum, wo sie zusammengekracht sind mit den Beinen, ohne jetzt irgendeinem von diesen beiden böse Absicht zu unterstellen. Sie haben einfach beide nicht zurückgezogen. Und, aber schon das letzte Mal hat es irgendwie Mais gegeben mit dem Peter, Peter Zeidler. Kai, du bist ja amigs auch, wenn man dich hat müssen lassen ruhen, weil du so viel gesäckelt bist, auf einer Ersatzbank gesessen. Was kann so etwas auslösen? Also wie kommt es so zwischen zwei Trainern zu Auseinandersetzungen?
Ja, also meistens kommt es natürlich zu Auseinandersetzungen, wenn ein Trainer auf den Schiri einschnurrt und ihn versucht irgendwie zu beeinflussen und der andere Trainer das Gefühl hat, das stimmt doch nicht, was er da sagt. Und ich glaube, das geht wieder ein bisschen in die Gleichschiene rein, wie man vorher schon angesprochen hat, dass St. Galler sich halt jetzt in den letzten paar Spielen benachteiligt gefühlt hat. Und dann ist ja logisch, dass vielleicht der Zeidler während dem Spiel auch versucht, Einfluss zu nehmen auf den Schiri. Oder ihm vielleicht sagt, eben, das ist wieder ein Fehler gewesen und so weiter. Und das kann natürlich nachher der gegnerische Trainer auf die Palme bringen, oder? Das ist klar. So Situationen erlebt man immer wieder. Das ist auch nichts Außergewöhnliches, auch nichts Schlimmes. Aber es zeigt mir halt schon auch, dass St. Gallen wirklich angefangen beim Trainer. Ich meine, wenn der Trainer gegen den Schiri redet, auch in Interviews nach dem Spiel ab und zu, machen das die Spieler nach, und das ist einfach der falsche Weg, weil das kann man nicht beeinflussen, man sollte das auch nicht versuchen zu beeinflussen, man sollte die Entscheidung einfach akzeptieren, vor allem wenn es Entscheidungen sind, die irgendwo durch nachvollziehbar sind oder wo jetzt nicht so krass daneben liegen, dass man sich jetzt da muss so involvieren.
Also ich würde das Ganze aber jetzt auch ehrlich gesagt nicht dramatisieren, also was um St. Gallen geht und auch im Fall von Zeidler, also ich habe das jetzt auch schon x-mal erlebt, dass er bringt wirklich andere Leute auf die Palme, er hat ja vielleicht auch nicht gerade die angenehmste Stimme, wenn er so schreit und wenn er an der Seitenlinie das rumzappelt, aber ich finde das jetzt auch nicht weiter schlimm, aber zu St. Gallen allgemein, also klar, sie haben jetzt viele Spiele nicht gewonnen, aber wenn man so ein bisschen auf Gegner schaut, ja, sie haben gegen IBK, sie haben zweimal gegen Lugano gehabt, wo sehr unangenehm ist, sie haben gegen Zürich gehabt, wo ja auch eher so ein bisschen im Aufwind ist und mir denkt auch vor allem so ein besseres Spiel gegen eine Mannschaft, die selber ein bisschen etwas probieren, also wo das Spiel von St. Gallen vielleicht noch eher entgegenkommt als jetzt irgendwie gegen Vaduz. Und dann haben sie noch gegen Basel gehabt, wo sie es noch hatten. Also, sie haben sicher nicht die beste Phase. Ich bin da voll beim Thomas, dass sie sicher letztes Jahr wirklich am absoluten Limit waren. Aber ich würde das jetzt auch nicht mit einer so neuen Mannschaft, mit vielen jungen Spielern, würde ich das jetzt überhaupt nicht dramatisieren.
Es geht nicht ums Dramatisieren, sondern es sind einfach Fakten. Und der Kai hat recht, wenn er wegen dem Zeidler sagt und dem Reklamieren. Er hat also ich mag ihn wirklich richtig gut und er ist auch ein richtig guter Trainer, aber er hat so wieder den Hang zur Theatralik und genau das ist, was der Kai angesprochen hat, genau aus dem heraus spürt man, dass es der Mannschaft nicht gut läuft und er ist mit sich selber schon kritisch gewesen, und hat das selber moniert gehabt. Wir haben das mal in einem Interview lang mit ihm thematisiert gehabt. Und hat sich vorgenommen, sich zu bessern. Und er hat sich dann auch bessert. Es ist auch einfacher gegangen, weil die Mannschaft immer gewonnen hat in der letzten Saison. Und jetzt ist er wieder in ein altes Fahrwasser reingefallen. Er sagt dann einmal, ja, ich sage nichts über den Schiedsrichter, aber redet dann 10 Minuten lang über den Schiedsrichter. Und das würde möglicherweise auch der Mannschaft helfen, wenn er sich wieder auf seine eigentlichen Stärken besinnen. Das ist aber sicher so.
Sie wären ja gar nicht so weit gekommen, schon vor allem auch letzte Saison. Also ich glaube, das kann eine Schwäche sein, aber das kann auch wirklich auch eine Stärke sein von ihm. Ich glaube, er schafft durch das auch das Gemeinschaftsgefühl, die Schuhreisli-Mentalität, die Mentalität wir gegen alle. Und, also ich glaube, das grundsätzlich ist seine Art, wenn er sich da viel stärker würde zurücknehmen würde, Seitenlinie, glaube ich, das würde ihm mehr schaden, das würde der St. Gallen-Mannschaft insgesamt auch mehr schaden. Er funktioniert doch einfach so. Und ich meine, es gibt ganz bekannte Trainer in Europa. Ich denke da an Jürgen Klopp, der sicher ein bisschen souveräner ist, aber der funktioniert auf die Art auch ein bisschen so. Also weißt, wenn er sich da viel zu stark würde zurücknehmen würde, ich glaube, das würde nicht gut kommen.
Ja, ich finde einfach, man dürfte den Spieler kein Alibi geben. Oder? Also, wenn man so einen Foul, Penalty-Foul sagt, ja, das ist dem Schiri sein Fehler, dann ist das nur die halbe Wahrheit. Weil auch wenn es am Schiri sein Fehler wäre, gibt es einen Spieler, der dort einfach ungeschickt in den Zweikampf geht. Und das muss man ganz klar ansprechen und den Spielern nicht nur Alibis geben, sondern die versuchen zu verbessern. Sie haben im nächsten Spiel wieder einen Penalty verschuldet. Also diese Fehler muss man doch ganz klar auch ansprechen und nicht die Spieler aus der Verantwortung ziehen. Ob er das intern macht, weiß ich nicht. Aber so wie das überkommt, gibt er natürlich Alibi den Spieler. Plus die Spieler sehen nachher auch, wie sich der Trainer verhalten, dass er immer gegen den Schiri ist. Sie sind nachher auf dem Platz genau gleich und das ist ein riesen Energieverlust. Also wenn du einen Entscheid nicht akzeptierst und 10 Minuten drum studierst und 10 Minuten motzisch, in der Pause nochmal motzisch, nach dem Match nochmal motzisch, das ist einfach ein Energieverlust, wo du die Aggression musst du auf den Platz nachher bringen. Wenn du das kannst ummünzen und sagen, ja, der Schiri hat einen Fehler gemacht, okay, jetzt bin ich aggressiver, dann ist das gut. Aber wenn du nachher den Frust rauslässt mit Reden, dann ist das einfach ein Energieverlust. Es bringt nichts. Es bringt niemandem etwas in dieser Situation. Und darum finde ich, muss er dort wieder den Schritt machen, um wirklich zu sagen, schau, Jungs, ihr seid nicht die Verantwortung, das ist ein Fehler. Der Schiri hat so entschieden, aber wir machen es ihm auch einfach, um so einen Entscheid zu treffen. Oder wo liegen genau die Fehler? Liegen sie beim Schiri oder liegen sie halt auch vor allem bei uns? Und wenn er das nicht anbekommt, habe ich nicht das Gefühl, dass das die Spieler verstehen und sich auch so dementsprechend können entwickeln können. Ich meine, auch wenn du mal einen Transfer machen als Spieler machen. Der nächste Club schaut auf Körpersprache. Wie ist die während dem Match? Geht ein Spieler jedes Mal motzen, wenn ein Schiri einen Fehler macht? Das können Ausscheidungskriterien sein, ob du einen Spieler verpflichtest oder nicht. Oder? Und wenn du das dem Spieler nicht überbringst, dann wird er es vielleicht auch nie lernen.
Wobei, also ich hatte nicht das Gefühl gehabt, dass die Spieler sich wahnsinnig fest mit dem Schiedsrichter auseinandergesetzt haben. Es hat eigentlich keinen Grund gegeben in diesem Spiel. Was mir jetzt aber gerade, wo du so am Schwätzen bist, aufgefallen ist, dass der Unterschied zum FCZ schon auch ein bisschen war, dass beim FCZ einer da war, der die ganze Mannschaft geleitet hat auf dem Platz. Das war noch der Blerim Cemaili. Und bei St. Gallen haben mich auch die Führungsspieler ein bisschen mit sich selber beschäftigt, dunkt.
Ja, das haben wir vorher selber angesprochen gehabt, mit Quintilla, mit Ruiz. Du kannst auch, wo nicht in Form sind, nicht in der Form, die es könnte sein. Und du musst natürlich dann auch dort den Gürtel dazu nehmen.
Genau.
Oder? Wo der, ja, wie man so sagt, Aggressivleader ist von dieser Mannschaft. Der hat natürlich längst nicht die Kraft in sich wie zu diesen guten Zeiten in der letzten Saison. Ich möchte noch ganz schnell einen vierten Punkt anfügen bei St. Gallen, wegen dem Cemaili. Ist mir jetzt nur gar noch in den Sinn gekommen. Was St. Gallen natürlich auch nicht hat, das sind Zuschauer. Natürlich, die haben alle nicht, aber in St. Gallen hat es eine andere Wirkung, ein Lehrstadion, als in Lausanne, in Lugano oder in Vaduz oder in Genf. Das ist natürlich schon eine Energiequelle, wo bei dieser Mannschaft ganz, ganz spürbar abgeht. Und wegen Cemaili, ja, es ist erstaunlich, welche Wirkung das er hat. Ich frage mich, wie sein Körper das durchmacht, sein Knie, das schon ein bisschen leicht säuerlet. Und mal schauen, ob er 3 Matches in einer Woche kann machen, sicher nicht an 90 Minuten, aber die Wirkung, die er hat auf die Mannschaft, ist schon enorm. Und das haben wir am Samstag in St. Gallen wieder gemerkt. Das ist so.
Also Knie und Stimmbänder sind, glaube ich, wahrscheinlich die beiden Problemzonen, die er könnte haben.
Gut, man kann auch ohne Stimmbänder kann man rennen, aber ohne Knie wird es schwieriger.
Ja, aber ich glaube, eins von beiden müsste haben. Ich habe manchmal das Gefühl, auch wenn er nur im Mittelkreis wird stehen und die anderen einfach so zusammenpfeifen, dass sie rennen, das würde auch schon helfen, glaubst du?
Ja, oder so wie der Ronaldo im EM-Final 16 einfach von außen coachen.
Das hat er ja auch gemacht, nach, wo er draußen war und der Janik Brecher zu irgendwie in der 90. Minute zum Abstoß gelaufen ist und sicher schon 3 Minuten gebraucht hat, bis er den Ball gelegt hat, hat der Blair ihm immer noch von außen gerufen: Janik, Janik! Und immer die Hände so, aber noch langsam. Es geht auch noch langsamer.
Er ist lange in Italien gewesen, da wird das perfektioniert, das Zeitspiel. Das ist einfach so.
Schön, dass du als Serie A-Fan das sagst und nicht ich. Jo, jetzt habe ich vorher gesagt, zum Kai, Stellungsfehler, das ist eigentlich eine schöne Überleitung auch zum FC Basel.
Ja.
Das ist eine heillose Begeisterung aus dem Jahr rausgekommen.
Es fängt schon mal an, dass du draußen allein 1 gegen 1 bist. So, dann rennt der allein da runter. Wir müssen außen einfach doppeln.
Das ist wunderbar, dass das SRF-Mikro das eingefangen hat, wie der Heinz Lindner nach dem Match mit Tim Klose erklärt hat, dass man aussen doppeln sollte. Und die hohe Stimme im Hintergrund, die, glaube ich, auch fragt, was machst du überhaupt da draussen, das wäre der Fabian Frey gewesen. Das Goal, man kann es sich 100-mal anschauen, Kai, vermutlich. Also es ist das 2-1 für Lugano. Und man versteht immer noch nicht genau, was passiert. Also der Klose schickt den Petretta zum Pressen mit der Mitte von der gegnerischen Platzhälfte und steht nachher links völlig allein gegen den im Offensiven noch wieder wunderbare Numa Lavanchy.
Ja, ich meine, da passieren einige Fehler. Erstens mal eben, dass der Petretta dort rausgeht, wobei das ist eigentlich noch einigermaßen nachvollziehbar. Man will Druck machen, man will den Ball wieder gewinnen. Nachher kommt der Klose in die 1 gegen 1 Situation, wo ganz klar nicht seine Stärke ist. In dem Moment versucht er irgendwie reinzugrätschen. Am besten würde er einfach ein Foul machen. Oder wenn er ihn verwünschen würde, wäre es auch ein Foul. Holst eine geile Karte.
Wenn er schnell genug wäre, um ein Foul zu machen.
Ja, genau. Ja. Man weiß, dass der Klose kein schneller Innenverteidiger ist. Man kann sich das von ihm jetzt auch nicht erhoffen. Oder das Gefühl haben, er müsse schneller sein, weil wenn man Klose holt, weiss man, dass er kein schneller Mann ist dort hinten. Auf jeden Fall geht nachher der Lamaschi durch und nachher ist für mich noch viel der krasser Fehler, nachher in der Mitte. Also wie sich der Cemert verhaltet, ist einfach amateurhaft, weil er schaut nur auf einen Spieler, der setzt sich nachher ab, sieht den anderen Spieler gar nicht, der nachher eigentlich 2 Meter vor dem Goal einschieben kann. Fabian Frey macht halt erst die Pfosten nicht zu. Alle spekulieren darauf, dass der Ball eigentlich in den Rückraum gespielt wird. Spielt nachher vorne durch. Das ist sehr, sehr schwach verteidigt dann auch im 16.
Und nach diesem eiskalten Abschluss von Christopher Lungoi.
Er hat das genau ja, so wollen. Er
trifft den Ball nicht einmal. Also
wobei es ja herzig war, weil der Abu Bakr nachher im Interview sagt, zu seiner Szene, wo er das 1-0 macht, im 1-1 gegen Klose, das sei keine grosse Sache gewesen, ein 1-1 gegen Klose. Ja, ich weiss nicht, wie jetzt der Klose genau darauf reagieren würde, oder reagiert, wenn er das gehört.
Aber das war mir übrigens die Szene wirklich vom Spieltag, die Unterhaltung von der Basler nach dem Match mit der wunderschönen Sequenz vom Lindner. Aber als ich das gehört habe, ich gefunden, sie reden über 2-0. Also, auch dort, ich meine, es kann ja gar nicht sein, dass der Klose dort in so ein 1 gegen 1 kommt mit dem Abu Bakr. Also, da läuft
ja, aber das verschuldet er selber. Das 1 gegen 1 verschuldet er eben selber, weil er sagt dem Petretta nicht, dass er die Linie zumachen muss, wahrscheinlich. Und wenn er es ihm sagt, dann ist es ein Petretta sein Fehler. Und zweitens, er ist am Anfang ist er beim Abu Bakr nahe bei ihm, lässt sich dann aber nachher fallen, weil er vielleicht weiss, dass er langsam ist. Durch das kommt nachher der Abu Bakr am Ball entgegen, kann Dampf aufnehmen gegen ihn und dann hat er keine Chance mehr, weil er einfach zu langsam ist, oder? Und weil er sich dann nicht gut verhält, dann müsste er wieder vielleicht auch ein Foul machen vor dem 16er. Oder dort ein Duell suchen und nicht einfach genau. Sich fallen lassen. Oder?
Also das ist
er
doch macht der Fehler.
Zwei Fehler. Also der erste Fehler ist, dass er den Abu Bakr einfach allein lässt. Der zweite Fehler ist, dass er dem Petretta wahrscheinlich nicht sagt, er soll die Linie zumachen. Ob, vielleicht hat er es ihm auch gesagt, dann ist das okay. Und nachher muss er ihn stellen vor dem 16er, weil dann kann er auch noch ein Foul machen. aber nicht sich fallen lassen in 16er Reihe, wenn er weiss, er ist schlecht im 1 gegen 1.
Aber das machen viele Verteidiger noch. Sie sind passiv, sie ziehen sich zurück, sie laufen einfach immer retour. Statt dass
das
mal
ist der richtig, ja.
Das ist der Zweikampf suchen. Eben wie du sagst, dann mache ich halt mal ein Foul. Dann ist es halt außerhalb vom 16er, dann passiert vielleicht nichts aus dieser Situation dort auf der Seite. Die ist ja nicht so wahnsinnig gefährlich. Oder? Für einen, und dann ist halt keiner mehr rum und der Frey ist zu langsam, um helfen. Also, ja, aber es ist gleich herzig gewesen, wie der Abu Bakr gesagt hat, es sind keine grosse Sache, es heisst gegen 1 gegen den Klose.
Also ich glaube, er hat es nicht auf den Tim Klose speziell bezogen. Er hat einfach gesagt, 1 gegen 1, das ist für ihn das Einfachste sowieso. Grundsätzlich.
Ja, das ist sehr selbstbewusst, das gefällt mir.
Ja, und man muss ja sagen, also so viele Spieler in Super League gibt es dann nicht, die da so wunderbar abschließen. Also das hat er dann durchaus gut gemacht.
Aber auch der Abu Bakr, das haben wir heute Morgen auch in unserer Fußballsitzung besprochen, ist doch auch so ein Klassiker, wie die Klub in der Schweiz zum Teil, wie die scoutet oder eben nicht scoutet und wie die, meinen Abu Bakr, das weiss man schon lange, dass das ganz ein spektakulärer Spieler kann sein kann. Oder? Man hätte vielleicht nur mal ein Challenge-League-Spiel von Kriens schauen und es ist vielleicht halt ein bisschen mühsam, in ein Challenge-League-Stadion hineinzuhocken. Aber man könnte mal ein bisschen schauen, das ist genau das Gleiche wie der Ousmane Doumbia, den wir ja schon besprochen haben beim FCZ. Wie lange geht es, bis ein Super-League-Club mal auf die Idee kommt, einen Spieler aus der Challenge League zu holen?
Wäre du nicht abgestiegen, hätten sie auch einen Call gehabt. Ich meine, bei Kriens haben sie sich immer sehr gerne bedient. Munsi, Sorgic, Kablan, das sind alles ehemalige Kriens. Aber mir ist bei dieser Diskussion jetzt noch zum Verteidigen, ist mir noch in Sinn gekommen, eine Unterhaltung, die ich mit dem Laurent Pass geführt hatte, weil früher der technische Direktor war beim Schweizer Fußballverband, glaube ich, bis letztes Jahr. Und da ist es eben so ein bisschen darum gegangen, dass man heutzutage in der Ausbildung der Verteidiger, klar, der Tim Klose ist jetzt nicht das richtige Beispiel dafür, weil der ist schon ein bisschen früher ausgebildet worden, ist nicht ein junger Verteidiger. Aber er hat das gesagt, er hat das als Problem erkannt, dass man heute viel stärker darauf schaut, wie ist eine Spieleröffnung, was hat er für einen Ball und so weiter, also mit gewichteten spielerischen Elementen, auch bei einem Verteidiger. Und dass eben dann so Typen fehlen, wo Zweikämpfe lieben, wo vielleicht technisch nicht so beschlagen sind, aber eine gewisse, wir reden ja jetzt immer fast schon Neudeutsch, muss man sagen, von Grinta, obwohl es nicht das deutsche Wort ist, aber eben, dass so Elemente eher fehlen und dass aber einer vielleicht einen guten Ball kann spielen, oder? Und da hat man emotional beim Verband, wo noch der Prinz dort war, auch Verbesserungspotenzial geordnet. Man hat nicht nur noch Stürmertrainer haben, sondern eben vielleicht auch Verteidigertrainer. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiss nicht, was aus diesem Projekt ist.
Es kommt mir gerade ein Episode in den Sinn. Stefan Anschau, wo der bei Liverpool Verteidiger war. Und der Anschau ist genau das, was du jetzt angesprochen hast. Oder? Einfach Gegner abräumen und den Böden weg. Und dort habe ich mit dem Alan Hansen über den Anschau geredet. Alan Hansen, die Jüngeren mögen ihn möglicherweise nicht kennen, ist eine ganz grosse Verteidigerfigur gewesen beim ganz grossen Liverpool von den 70er, 80er Jahren. Und da habe ich ihn gefragt, was zeichnet Stefan Anschau aus? Und er hat eine ganz einfache Antwort gegeben. He loves to defend. Also er liebt zu verteidigen. Und genau das ist es. Du musst doch Minimum einfach einen solltest haben, der hinten nicht das Gefühl hat, er müsse dort schon der Spielmacher sein, sondern einfach mal zwei Kämpfe gönnt. Kommt mir jetzt gerade in den Sinn, weil du das angesprochen hast,
ja, Dominik. Ja, der Vorberg war jetzt auch so ein Typ, der ja, vor einem Jahr ist zurückgetreten. Er war ja genau das gewesen, oder? Pass und Spiel am Ball war nicht seine Stärke, aber eben Zanger, oder?
Natürlich extrem schnell halt auch, oder? Vor allem,
wenn man jung ist. Ja, für einen Innenverteidiger, absolut.
Also ja, mir gefallen sowieso schnelle Innenverteidiger und es tut mir leid, aber der FCB hat jetzt wirklich in den letzten Jahren immer langsam Innenverteidiger verpflichtet. Ich hoffe, dass die neue Verpflichtung mit dem Cardoso, der von West Ham kommt, U23, glaube ich, ist ein 20-jähriger Linksfuß. Ich habe vorher noch ein YouTube-Video von ihm gesehen. Dass der das ein bisschen mitbringt, dass der ein bisschen schneller ist, gute Spielauslösung hat er, so wie ich das gesehen habe, sieht sehr vielversprechend aus, aber natürlich kommt er aus einer U23 oder U21, wie man dem sagen will, bei West Ham nie gespielt, vorher bei Boavista Porto ein paar Einsätze gehabt, etwa 18, glaube ich. Vielleicht bringt er genau das Element rein, das es dort hinten vielleicht auch mal braucht. Dann kann man vielleicht auch mal wieder in einer Dreierverteidigung spielen, den Klose vielleicht in die Mitte nehmen. Was gestern auch falsch war, dass man nachher die Dreierverteidigung den Klose links gebracht hat. Er muss dort hinten in die Mitte, die Abwehr versuchen zusammenzuheben. Dann muss man einen auf die linke Seite tun, der vielleicht ein bisschen mehr Speed hat. Und ja, das ist noch ein Hoffnungsschimmer von mir jetzt, dass sie noch so einen Verteidiger verpflichtet haben.
Es ist halt schon nicht jeder ein Virgil van Dijk oder ein Jerome Boateng zu seinen guten Zeiten, wo die Physis haben, also eine einschüchternde Physis, muss ich sagen, wo das Tempo haben, wo ein Zweikampf können problemlos gewinnen und wo die weite Böle können spielen. Aber darum kostet es möglicherweise eben auch 70, 80 Millionen Franken Ablösesummen inzwischen.
Der Nikolas hat noch unsere Frage geschrieben, beziehungsweise hat es mir geschrieben, aber ich tue es jetzt hier in der Runde. Und zwar schreibt er auf der FCB und aufs Spiel vom FC Basel bezogen: Ich finde es eher unterkomplex, wie der FCB spielt. Ohne Kasamis Weitschusstore und Cabrals Hacke wird es schwierig. Die Abstände auf dem Platz sind riesig. Kai, also ich finde ja, auf dem Trainer rumhacken und so, finde ich eigentlich, es macht immer Spass, oder? Als Journalist ist es ja relativ einfach. Man hat ja am Sforza aber schon dürfen es gut halten, oder man darf es gut halten, dass auch seine Mannschaft ja irgendwie zumindest während der Saisonanfangs irgendwie komplett zusammen gehabt hat. Jetzt ist auch die Vorbereitung mit vielen Verletzten, du hast das letzte Mal gesagt, nicht so wahnsinnig toll gelaufen. Aber eben, gerade so, wenn du sagst, ja, der Klose muss doch bei der Dreierabwehr in der Mitte sein und nicht links außen, das wäre dann schon auch die Aufgabe vom Trainer. Also siehst du irgendwie einen Fortschritt beim FCB?
Ja, es ist jetzt schwierig, Fortschritt zu sehen. Ich sehe schon auf eine Art seine Linie, dass er will, dass seine Spieler hoch angreifen, dass er Ballbesitz will, dass er dominant will, dass seine Mannschaft auftritt, aber er hat vielleicht zum Teil nicht unbedingt die Spieler dazu, oder? Ich meine, gerade wenn man jetzt die Verteidigung anschaut, du brauchst eine extrem schnelle Verteidigung, wenn du gegen eine Mannschaft wie Lugano spielst, wo du 80% Ballbesitz hast und sie immer wieder schnell umschaltet. Das hat er meiner Meinung nach nicht. Dann geht es schon darum, auch die Spieler vielleicht in diesen Positionen einzusetzen, wo sie gut sind. Und was mir gestern halt extrem aufgefallen ist, ist, dass der Stocker und der Cegrova immer in die Mitte gezogen sind. Immer. Sie haben keine Breite gehabt und das ist das Hauptproblem gewesen. Sie sind sich nachher dort in der Mitte auf den Füßen rumgestanden. Lugano extrem massiv, massiert dort hinten gestanden. Durch die Mitte hast du nicht können durchkommen gestern. Also es ist auch symptomatisch, dass die zwei Goal nachher, wo Basel schießt, beide über den Pululu fallen, wo dann halt wirklich mal die Breite ausgenutzt hat und sich dort auch durchgetankt hat und nachher in die Mitte hineinspielt. Und das hat mir extrem gefehlt, dass ein Stocker immer wieder nachher auf die rechte Seite sogar ist, nicht einmal seine Position gehabt hat. Ein Cegrova, der immer mit seinem linken Fuß nach innen zieht, den Ball immer auch nur im Fuß verlangt. Das war zu wenig Bewegung drin gewesen und vor allem zu wenig Breite. Wenn du gegen so eine Mannschaft spielst, brauchst du Breite, musst du die total ausnutzen und dann einfach den 16er bombardieren, Flanken reinhauen, bis zum geht nicht mehr. Außer du bist Barcelona, die können sich durch die Mitte durchkügeln, aber man hat doch nach 20-30 Minuten gesehen, dass das durch die Mitte nicht geht. Dann musst du doch einfach auch einen auf dem Platz haben oder von außen die Anweisung geben, dass das einfach so nicht geht. Der Chiri hat es wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit schon gesehen, sonst hätte er nicht den Cegrova noch rausgenommen, den Polulu nicht rein da, der Marshall hat es nachher gut gemacht. Da hat er nachher schon gut reagiert mit diesen Auswechslungen, aber es ist mir trotzdem immer noch viel zu wenig über die Zeit gekommen und zu wenig Flanken und einfach bombardieren, 16er bombardieren gegen so eine massierte Abwehr.
Aber hast du nicht das Gefühl beim Stocker, dass es ja logisch ist, dass er in die Mitte zieht, weil er kein 1 gegen 1 gönnt?
Ja, vielleicht, aber ich meine, auch als ich schon mit ihm zusammengespielt habe, hat er den Hang gehabt, immer wieder in die Mitte zu gehen. Und er ist natürlich auch ein Spieler, der gerne auch von der Mitte aus etwas macht oder mal schiesst oder den letzten Pass in die Tiefe sucht. Aber dort muss man halt wirklich auch sagen, hey, Junge, bleib draußen. Du hast eine riesen Stärke mit deinen Flanken. und versuchen dort auch noch Überzahl zu schaffen oder euch durchzukombinieren oder auch mal wirklich an die Grundlinie kommen und nachher den Ball zurücklegen, als immer nur so ein bisschen dort, ja, er ist fast am Kasami auf den Füßen gestanden. Kasami hat gar nicht gewusst, wo er nachher, oder? Dann nimmst du einen Kasami aus dem Spiel, wenn du das machst. Du nimmst dich selber aus dem Spiel eigentlich, weil du deine Stärken nicht so kannst einsetzen. Ja, er müsste außen bleiben und einfach, da musst du nicht einmal ins 1 gegen 1 gehen, kurze Haken und Flanken, das kann er hervorragend. Also er ist ein super Spieler. Ich bin ein Fan von ihm, aber in dem Moment muss er wirklich halt die Breite suchen und dort mit dem Pedretta etwas zu versuchen zu provozieren, dann, auch wenn es Freistöße sind, egal, du musst die Luganer Abwehr so beschäftigen, dass sie einfach irgendeinen einen Fehler machen und halt mal Stellungsfehler haben in der Mitte oder mal über den Ball schlagen oder mal eine Kerze nach einer Flanke und dann kannst du sie so reinhauen.
Für mich ist er in diesem Stadion zumindest von seiner Karriere, ist jetzt ja nie außergewöhnlich schneller Spieler gewesen, der Stocker, aber jetzt, wirklich so ein bisschen im späteren Stadium von seiner Karriere, wäre doch richtig auf dieser 10er-Position, in diesem 4-2-3-1, was sie spielen, oder? Aber das ist eben schon wieder das Problem bei dieser Basel-Mannschaft, oder? Dort setzen sie den Kasami ein. Und man denkt, egal wie man es dreht und wendet mit dieser Mannschaft, man kommt immer wieder zur Zusammenstellung von diesem Kader, und wo einfach suboptimal ist und wo sich halt in jedem Match ein Auto zeigt.
Und wo ja darauf ausgelegt ist, dass die jungen einheimischen Talente gefördert werden. Darum hat man jetzt auch den jungen einheimischen Amir Abrashi zurück in die Schweiz geholt vom SC Freiburg. Ich nehme an, er pendelt mit dem Zug von Freiburg auf Basel, ist man unter einer Stunde.
Den Transfer muss man einen erklären.
Ja, sie haben einfach festgestellt, oh, wir haben ganz schlecht ausgesehen ohne Chaka im Zentrum, brauchen einen, der bist.
Aber hast jetzt du, aber eine scheuche Frage, hast jetzt du das Gefühl, dass der in absolut Top-Verfassung ist und ich weiss nicht was, und Freiburg lässt den einfach so gehen, wenn Freiburg den könnte brauchen?
Also er hat ja 56 Minuten gespielt, glaube ich, bis jetzt in dieser Saison für Freiburg. Und der 50 gegen Bayern.
Bis er verletzt raus ist und gestern ist er, glaube ich, auch verletzt raus. Also nochmal, Freiburg lässt doch nicht den Spieler geht mit in der Saison rein, wenn der Club überzeugt wäre, den können wir noch brauchen.
Also ich finde es vor allem bitter für den Yannick Marchand. Weil, ich meine, den Meistertitel werden sie abgestrichen haben. Und jetzt, dann lass doch den mal shooten. Der hat das auch ja gut gemacht in der zweiten Halbzeit gestern. Und es ist jetzt auch nicht so, dass der jetzt nicht irgendwie Einsatz wird geben oder so. Also.
Nein, der hat ja dort in Bern, wo er das erste Mal gespielt hat, hat er einen hervorragenden Match gemacht. Eben, völlig einverstanden, setz dich auf den, wenn du das Gefühl hast, wenn du gross propagierst, blau-rote Jugend, oder?
Also, aber das führt einem ja wieder zu Fragen, wer macht eigentlich die Transfers? Wer
ist der Sportchef?
Ich meine, es ist extrem reaktiv von immer, also ihr Transferverhalten. Also, ich meine, sie haben ja kurz vor Schluss haben sie noch den Abwehrchef verloren oder gut verkauft für Geld, der Alderete, dann holen sie die Klose. Jetzt haben sie irgendwie kurz Ende Januar haben sie noch gemerkt, vielleicht bräuchten wir noch einen im Mittelfeld, der noch so ein bisschen das kämpferische Element reinbringt. Ah, jetzt holt man noch gerade den Abrashi, oder? Es ist alles wirkt, zumindest wirkt überhaupt nicht durchdacht, irgendwie so launisch schon, irgendwie aus den Ereignissen raus, was ist passiert. Und das ist halt dann schon ein bisschen die Frage, wer macht eigentlich die Transfers und wie kommen die zustande?
Ich glaube, das ist Schwarmintelligenz beim FCB.
Wobei, die zwei Goal, die Lugano überkommt, die müssen die Florian natürlich extrem wehtun.
Ich wüsste nicht, warum. Nein, Thomas, wir haben ja gestern gewhatsappt. Ich habe natürlich sofort geschrieben, Grande Numa. nachdem er es 2-1 vorbereitet hat. Und ich gebe zu, dass seine Defensivbewegung suboptimal war bei den beiden Gegengolen. Wobei beim zweiten Gegengol ist er wirklich auch dort schuld. Müsste doch ein anderer mitgehen mit dem Pululu.
Ich habe mich ehrlich gesagt dort nicht gross auf die Lugano-Abwehr konzentriert. Ich habe mich einfach gefreut, dass endlich mal ein Angriff über die Seite zustande bringt.
Okay. Nein, er ist vor allem beim ersten hat er schlecht ausgesehen.
Beim ersten sieht er sehr schlecht aus. Beim zweiten ist er ein bisschen Schutz. Aber ja, ohne Numa Lavanchy wäre das Spiel langweilig 1-0 ausgegangen für Lugano. Und so hat es immerhin einen Spektakelabschluss gegeben.
Los Kai, wenn du Punkte sammeln beim Moderator von dem Podcast, dann musst du einfach nur Navanchy erwähnen und sagen, was der super sagt, dann bist du der Liebling.
Okay.
wenn wir noch in die Challenge League runtergehen?
Es ist vielleicht tatsächlich in der Aussenwahrnehmung komisch, gerade im Fußballbusiness, wo es ja eigentlich meistens nur Veränderungen gibt, wenn man zerstritten ist oder wenn man Misserfolg hat oder wenn man es einfach nicht gut hat. Und da ist es tatsächlich außergewöhnlich. Es ist ein persönlicher Entscheid. Aber mich persönlich beruhigt es eher, weil wir haben Ruhe im Verein haben. Und das bleibt auch. Und man kann seine Argumente kann man absolut nachvollziehen.
Adrian Fetscherin, Kommunikationschef von GC, zum Abgang von Bernhard Schreutemann als Sportchef von GC, und das beruhigt ihn. Ich weiß nicht, ob es mehr wird beruhigen als Club, wenn mein Sportchef irgendwie nach einem halben Jahr geht, aber Thomas.
Was man da mal grundsätzlich muss dazu anmerken, ist zum Adrian Fetscherin, wie ihn ganz leicht übersäuert hat in einem Instagram-Beitrag, wo er am Sonntag, ich weiß nicht, am Abend oder wann, postet hat, wie man dem sagt, und auf einen lieben Kollegen von mir von der NZZ losgegangen ist, weil der in der Sonntagszeitung von der NZZ eine Geschichte geschrieben hat über das Chaos bei GC. Oder? Und der Fetscherin hat auf den reingekackt, also vom Allerstrübsten. Und da frage ich mich schon, Was soll so etwas? Also ich meine, klar, man kann seinen Club verteidigen, aber es geht immer um die Art und Weise, wie man etwas macht. Und da neigt halt der liebe Adrian schon zum Überdrüllen. Das ist ja nicht das erste Mal, wo ihm das passiert. Das hat er, als er schon das erste Mal bei GC war, ist ihm das passiert. Und jetzt hat er möglicherweise das Gefühl, er sei ein Gesicht von GC, er müsse GC durch alle Bühren durch verteidigen. Ist gut und recht, aber immer mit einem gewissen Mass. Und dass es bei GC nicht ruhig ist und dass es Spannungen gibt, ja, das ist halt einfach eine Tatsache. Das schlägt keinen Geiss weg, auch der Adrian nicht. Das ist einfach so. Und der Abgang vom Sportchef, das ist auch ein Indiz dafür, dass einiges nicht funktioniert.
Also was mich vor allem noch so interessant gedacht hat, ich bin am Freitag spontan eingesprungen für das dann abgesagte, zu gutem Glück für mich abgesagte Spiel zwischen GC und Aarau, weil der Marcel Migräneattacke hatte. Dann habe ich das vom Fernsehen aus gemacht und dann gibt es da noch irgendwie ein fünfminütiges Interview mit dem Schreutemann über das Platzverhältnis und dass es jetzt schade ist, dass nicht geshootet worden ist und so. Ich glaube, ich weiß nicht, wenn ich jetzt das Interview geführt hätte, hätte ich mich, glaube ich, auch ein bisschen verarscht vorgekommen. Also es ist so.
Das Problem von GC, das ich habe, ist, die Mannschaft zeigt mir nichts. Also wenn ich das von außen betrachte,
das ist, weil du nicht Portugiesisch kannst.
Ich habe eine Mannschaft, die in Portugies einmal mitspielt, verfolge ich immer sehr, sehr gut. Das ist gut, das ist auch der Ronaldo. Das ist möglicherweise eine andere Liga. Ich finde auch, der Portugies, der bei Manchester United ist, der Bruno Fernandes, finde ich einen exzellenten Spieler. Der macht es ja fast allein aus, dass die dort oben mitginken. Also geshootet. Und das, aber das bei GC, das sagt mir, das muss ich ganz ehrlich sagen, das sagt mir nichts. Da finde ich keine Identifikation. Oder? Wenn ich jetzt den FCZ nehme, dann hast du schon mal automatisch eine grosse Identifikation wieder mit dem Blechim Cemaili. Du hast von mir aus eine Identifikation haben mit dem Schönbächler. Du kannst mit dem 70-Franken Schönbächler, gell, du Kai, du kannst sie haben von mir aus mit dem Janik Brecher. wo ein richtig guter Goalie geworden ist. Du hast ein paar Spieler, du kannst sie von mir aus auch mit dem Ousmane Doumbia haben, obwohl der noch nicht so lange da ist. Oder? Aber das sind Spieler, die dir etwas geben. Und bei GC, ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht bei einem Spieler habe ich den Eindruck, dass der mir jetzt, als wenn ich jetzt Fan wäre von dem Verein, dass der mir etwas würde vermitteln. Also für mich sagt, ich habe einfach kein...
Petar.
Budic. Ja, aber das ist gut.
Sind für das ist ja der Heugümper getauft, oder?
Ja, das genau. Ich
habe mir überlegt, was bleibt mir vom Schuitenmann, oder wie man ausspricht. Und er ist mir die Szene gekommen, wo sie zusammen mit dem Adrian Fetscher in der Gumpi, oder wie heisst er, getauft mit einem Bier. Ja.
Nein, Papa. Papa,
stimmt.
Ja. Papa. Weil der Papa Buba Diop vorgestorben ist, haben sie einen Papa getauft. Nein, aber das war doch auch so eine Aktion, wo einfach entsetzlich ist. Eine ganz Entschuldigung. Es ist einfach ein Werbegag auf ganz bescheidenem Niveau. Und vielleicht möglicherweise ist das der Grund, dass der Scheutemann gegangen ist, weil er seine Sachen nicht mehr wollte machen. Nein, aber das ist schon, ich glaube, das Projekt GC, das ist ganz auf einem, also für mich auf einem gewackeligen Bein.
Aber sportlich, sie sind Erste. Und
ja, mit weitem Abstand am teuersten Mannschaft in dieser Liga.
Also das ist noch lustig. Ich habe mit dem Spielerberater telefoniert für die Geschichte vor zwei Wochen, ist es gewesen, Dominik. Oder wann haben wir das gemacht?
Also in vorletzter Sonntagszeitung, oder?
Ja, genau, also vor einer Woche, genau. Und es ist um den Transfermarkt gegangen, wie hart es ist für Spieler, zum Jobs zu finden, wahrscheinlich im Sommer. Und dann haben alle, die ich mit ihnen geschwätzt habe, wenn es dann um die Challenge League gegangen ist, haben alle gesagt, ja, Challenge League, also gut, außer den Grasshoppers kann man dort ja nie Geld verdienen. Also die Grasshoppers sind so wirklich so, dass der Club, wo irgendwie noch Löhne zahlt werden in dieser Liga offensichtlich. Vielleicht noch ein bisschen in Thun oder so, aber sonst hört es dann, glaube ich, schnell auf. Hofft man eigentlich in Thun, dass man noch auf den ersten Platz kommt, Dominik?
Ja, oder zumindest eine sichere Parage. Also, alles andere würde ich erstaunlich finden. Also, sie haben ja doch trotz allem ein paar Abgänge gehabt, aber für die Challenge-League-Verhältnisse haben sie ja keine schlechte Mannschaft mit vielen Spielern, die eine Liga höher schon gespielt
haben. Ja, sie haben halt einfach gleich wieder die Ruhe bekommen. Und sie haben auch einen cleveren Trainerentscheid getroffen, indem dass der Schneider zurückgetreten ist, sondern clever ist, dass der richtige Nachfolger bekommen haben mit dem Carlos Bernecker. Das ist so, das ist ganz ein bodenständiger, geerdeter Typ, der gute Arbeit macht, überall, also fast überall, wo er ist. Und es wird ja lustig sein, nächste Woche ist Thun GC. Und das kann ein Schlüsselspiel geben ist ein Schlüsselspiel für den Rest von dieser Saison.
Auf Kunststraße, was gegen GC
spielt. GC liebt.
Ich glaube, ein Punkt bis jetzt in dieser Saison, oder? Auf Gunststadt. Hat sich das geändert jetzt in der Rückrunde? Ich habe nur noch Marcel seine Rechnung noch im Kopf. Ich glaube, hat sich nicht geändert, oder?
Ich glaube nicht, nein.
Jetzt haben wir eBay völlig rausgelassen.
Jetzt sind wir bei der Challenge League.
Ja. Also ich weiß es nicht. Was sagt das über die Super League aus, wenn wir eBay einfach so, die haben halt einfach gewonnen, oder Kai?
Ja, die machen sehr vieles richtig momentan.
Das ist schon langweilig, oder?
Gönnen ihre Spiel. Ja, langweilig. Ich finde, das Spiel gestern war spektakulär. Ich habe es nebenbei auf dem Laptop noch geschaut. Etliche Chancen rausgespielt. So muss es sein, Druck gemacht, auch viel über die Seite gekommen, dann wieder von der Seite in die Mitte kombiniert, Abschluss gesucht, von 30 Metern geschossen. Es war vieles dabei gewesen, obwohl es auch nicht das perfekte Spiel war von IB.
Sie müssen jedenfalls deutlich höher gewinnen.
Ja, also ich meine,
definitiv.
Wie oft in dieser Saison, muss man sagen. Also die Effizienz ist eben nicht nur beim Christian Fasnacht das Thema. Bei ihm ist sie natürlich gestern auch wieder ein Thema gewesen, aber es hat ja schon x Matches gegeben von IB, wo man muss sagen, wo sie irgendwie aus 20 Goals kein Goal hat gemacht, sogar gegen St. Gallen und Genf. Oder eben zu wenig Goal. Aber ja, es kommen Spieler rein und raus, der Samen fällt, der Kamera fällt, okay, es kommen auch andere rein, der Maceiras rückt hinter. links rein. Und es reicht halt in dieser Liga. Also, es ist jetzt oft nicht mehr ganz so resultatmässig so dominant, aber es reicht. Und jetzt kommt noch, was ich fast die schönste Geschichte gefunden von diesem Spieltag, der Sandro Lauper, der zum ersten Mal wieder in die Startausstellung steht, nachdem er zwei Kreuzbandrisse hatte und ja, fast 2 Jahre gefehlt und schon noch gerade das Goal schießt. Und ich meine, er ist ein Superspieler. Und ja, wenn er fit bleibt, ich meine, ist das dann gerade noch eine Verstärkung für die Mannschaft, die ja schon jetzt einfach besser ist. Und ja, es teuert leider auf einen langweiligen Meisterschaftsverlauf zumindest ganz oben her, was ich eigentlich bedauere.
Also Hopp-FCZ am Mittwoch, oder?
Ja, aber ich habe dem Florian am Mittwoch geschrieben, das war eigentlich auch typisch gewesen, FCZ. Ja, sie sind im Aufwind, mir hat es ein bisschen gut und sie haben auch einige Sachen gut gemacht und dann verlieren sie gegen Vaduz. Aber ja, jetzt haben sie es schon wieder korrigiert, aber es ist auch so ein bisschen Sinnbild für die Beliebigkeit in dieser Liga, ab Rang 2 bis, ja, fast bis jetzt Tabellenende, oder? Da gewinnt jeder mal ein bisschen gegen Anger und dementsprechend verliert man halt Punkte auf Erst.
Also nach dem Spiel gegen Vaduz, nach dem traurigen 0-1, ist jemand vom FCZ zu mir gekommen und hat gesagt, Gopeloni, jetzt haben wir uns so abgelobt im letzten Podcast, vielleicht ist es ein bisschen zu viel gewesen. Er hat zugelassen und hat schon gedacht, vielleicht ist es ein bisschen zu viel.
Wer ist das gewesen?
Also ein schlechtes Omen, weil der FCZ mit Lob nicht umgeht.
Ja, wahrscheinlich können sie mit Lob nicht
umgehen. Lassen alle spielen die dritte Halbzeit und sind dann dementsprechend ein bisschen vom Boden abgehoben.
Oder? Genau, und haben gedacht, leck sie mir gut. Also wir haben uns, wahrscheinlich haben sie zugelassen und gedacht, also wir haben uns schon gut gefunden, aber wir sind in Wirklichkeit sind wir noch viel besser gewesen, als wir uns selber gefunden haben. Ja.
Ja, für das, wenn IB am Mittwoch gewinnt, sind es 11 Punkte und Vorsprung. Also das ist das Spiel im letzten Grund. Mhm. Das sind 11 Punkte.
Mhm. Auf wen? Auf Basel?
Auf Basel und möglicherweise auf Lugano, wenn Lugano gegen Vaduz gewinnt.
Wir sind gespannt am Mittwoch, ob der FCZ dann mit oder ohne Blair im Gemayli aufläuft. Das wird es ein bisschen drauf ankommen.
Blair ja, also sie werden ja nicht gegen IB ohne Gemayli spielen. Also.
Ja, also ich weiss nicht, ob du das im Knäuel einfach so kannst sagen. Du machst jetzt deine Pause, statt am Mittwoch machst du sie halt dann am Wochenende. Also ich weiss es nicht.
Wo ist Knie mehr braucht, gegen IB oder gegen Vaduz?
Vielleicht sogar gegen Vaduz. Ja, haben wir alles gesagt? Nein, oder? Treffen wir uns in einer Woche wieder.
Ganz ein guter Vorsatz.
Genau. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Ich danke euch vielmals fürs Mitschwätzen. Wir steigen aus mit einem Song, den muss man bringen, solange das Christian Gross noch auf Schalke Trainer ist. Thomas, du meinst am 8 bis Saisonende dort?
Ich glaube schon. Er wird sicher nicht aufgeben. Die Frage ist eine andere. Ist es schlau gewesen, das Angebot überhaupt anzunehmen?
Du zweifelst.
Ja, ist immer gut bezahlt, oder Thomas? Also.
Ja, gut bezahlt. Weißt du, er hat so lange im arabischen Raum gearbeitet, dass er genug Geld müsste verdient haben, dass er es nicht nötig hat, sich noch die Renten abzusichern. Und er könnte es auch ein bisschen schöner haben im Engadin, wenn er jetzt im Ruhrgebiet, muss ich sagen. Obwohl ich das Ruhrgebiet liebe, aber jetzt nicht gerade bei dem Club, wo derart desolat unterwegs ist, dass auch er möglicherweise nicht etwas ausrichten kann. Und er wird dann der Trainer sein, der mit dem Abstieg von Schalke 04 verbunden ist. Und ob das jetzt noch erstrebenswert war für ihn, Pensionärenalter, das wage ich jetzt einmal zu bezweifeln.
Und nur zum arabischen Raum, ich glaube, er hat damals auch schon in dem Nordwestschweizer Raum, ist, glaube ich.
Vielleicht habe ich den jetzt noch eingeschlossen. Geografisch grosszügig.
ist der Lohn auch schon leicht über dem Durchschnittslohn von einem Podcaster gelegen?
Ich glaube, schön zweistellig gewesen, gell?
Also zweistellig, was?
Nein, schön siebenstellig, Entschuldigung, schön siebenstellig, mit einem 2 vorne dran.
Ja, man hat das ja dann an der Schlussrechnung von der Gigi Öri können ablesen, wo dort noch irgendwie 5 Millionen Budgetdefizit irgendwie gedeckt hat. Also, so jetzt sind wir wirklich am Ende. Danke vielmals, wenn ihr wollt, schreibt euch doch noch ein bei uns für den Newsletter, genau, frauen.azmedia.ch oder dritte.halbzeit.podcast auf Instagram. Wir hören uns wieder in einer Woche. Ciao zusammen.
Das Königsblau war leicht verblasst und manche leise, bange Frage, ob man den Anschluss nicht verpasst. Manch böser Tag zog schon ins Land, doch wir stehen immer Hand in Hand. Zeig mir den Platz in der Kurve, wo alle Schalker zusammenstehen. Auf diesem Platz in der Kurve wollen wir die Schalker.